Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
eine Historikerin und Autorin, die sich viel mit einem feministischen Blick in die Geschichte befasst. Sie hat zuletzt ein Buch veröffentlicht über die Frauen der Familie Feuchtwanger. Ich sage herzlich willkommen, Heike Specht.
Hallo Frau Münkel, freue mich sehr.
Sie sind zugeschaltet aus Zürich und wir werfen wie immer einen Blick auf die Themen dieses Tages. Und als wir heute in der Redaktion die Zeitung Die Welt aufgeschlagen haben, die ich jetzt hier auch vor mir habe, sind wir wirklich an dieser gesamten Zeitung hängen geblieben, weil seit 2010 da jedes Jahr eine zeitgenössische Künstlerin oder ein zeitgenössischer Künstler die Herrschaft über diese Zeitung übernehmen darf, an einem Tag eben. Und auf jeder Seite finden sich heute Werke der bekannten britischen Künstlerin Tracy Emin. Die hat heute die Welt übernommen sozusagen. Und sie ist bekannt geworden unter anderem durch ein Zelt, in das sie alle Namen der Personen eingestickt hat, mit denen sie jemals geschlafen hat. Darunter auch Menschen, von denen sie missbraucht worden ist. Also kein so leichter Tobak, die Kunst, die sie macht. Heike Specht, wie schauen Sie denn auf diese heutige Ausgabe? Sie haben die sich auch mal angeschaut.
Ja, das sind ja zum Teil sehr drastische Bilder, sehr eindrucksvoll, finde ich. Und ich freue mich natürlich immer, Sie haben das ja schon erwähnt, ich versuche ja immer, also ich als Historikerin schaue auf die Geschichte mit einem weiblichen Blick hole mir da die Sachen raus, wo ich das Gefühl habe, die sind in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten ein bisschen zu wenig in den Blick genommen worden. Und in der Kunst und in der Literatur freue ich mich immer, wenn ich eben diesen weiblichen Zugriff finde. Denn tatsächlich haben wir uns ja in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten eben sehr oft den männlichen Blick auf Dinge angeschaut. Und dass jetzt eine Künstlerin den weiblichen Körper und auch die Spezifika des weiblichen Körpers und eben dieses Thema Blut, das sie ja sehr stark beschäftigt, so in den Mittelpunkt stellt und auch auf so eine drastische Art, das beeindruckt mich, muss ich wirklich sagen. Und ich finde es auch da wirklich toll, dass die Welt ihre Zeitung für einen Tag quasi in die Hände dieser Künstlerin gibt. Das finde ich schon bemerkenswert.
Fällt Ihnen ein anderer Ort ein, an dem sowas auch in den Alltag der Menschen so leicht reinkommen kann? Also wir haben uns heute in der Sitzung auch darüber ausgetauscht, dass das natürlich dann einfach irgendwie auf dem Frühstückstisch liegt und man davon so angesprungen wird. Sonst müsste man ja dann doch aktiv sein und in eine Ausstellung der Künstlerin gehen.
Genau. Nee, das ist natürlich eine ganz andere Reichweite. Es ist natürlich auch ein bisschen invasiv, ne? Also aber auf eine gute Art, finde ich. Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich kann mich wirklich noch erinnern, dass so Männer in meinem Leben, Väter, Brüder, Freunde, wenn man denen gesagt hat, du kannst du mir aus dem Supermarkt noch Tampons mitbringen oder so, dass da so ein leicht betröppeltes Gesicht so nach dem Motto, uff, wenn ich gesehen werde an der Kasse. Also wo ich mir denke, das sind zum Teil noch so Tabuthemen. Ich hoffe, das hat sich jetzt auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren, aber tatsächlich freue ich mich da, dass das auf so eine künstlerische Art, aber dann doch so relativ eben invasiv uns in den Alltag reintrifft. Und das ist, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt keine andere Plattform vorstellen, wo das so effektiv passieren kann. Denn in der Ausstellung, wer geht in eine Ausstellung? Also ich habe jetzt gerade eben ein bisschen gegoogelt, die Tracy Emin war in Bern vor ein paar Jahren, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, also das, obwohl das jetzt wirklich Themen sind, die mich interessieren, da ist so eine Zeitung natürlich deutlich effektiver.
Heike Specht, Historikerin und Autorin hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Autorin und Historikerin Heike Specht ist mein Gast heute. Sie ist mir aus Zürich zugeschaltet und wir sortieren das, was heute wichtig ist. Heute ist globaler Klimastreik von Fridays for Future. Vielleicht haben Sie es, liebe Hörerinnen und Hörer, ja auch gerade schon bei uns im Radio gehört, in den Nachrichten. Da gab es auch eine Meldung dazu. Und in sehr vielen Städten sind heute große Demos geplant, in Deutschland und eben auch weltweit, deshalb global. Und die Sprecherin der Klimabewegung Fridays for Future, Carla Remsma, die hat in verschiedenen Interviews Rückschritte beim Klimaschutz beklagt. Bei der Bundestagswahl 2021 hätten sich noch Partei nach Partei zum Klimaschutz bekannt und jetzt gäbe es laut ihr eben eine ganz große Rolle rückwärts. Man muss aber auch sehen, Heike Specht, die Welt ist ja auch eine andere als 2021. Also da gibt es eben noch andere Krisen als die Klimakrise. Da gibt es Krieg in der Ukraine, da gibt es eine Eskalation im Nahen Osten, um jetzt nur zwei zu nennen. Also ist das vielleicht auch sehr kontextabhängig, wie, ich sag mal, sorgenfrei die Welt ist und wie viel Kapazität da eben für die Gleichzeitigkeit dieser vielen Krisen da ist.
Ja, ich glaube, das ist genau der springende Punkt, den Sie ansprechen. Das ist was mir sowieso auffällt, dass wir immer mehr dazu neigen, irgendwie immer nur das eine große Thema zu sehen. Und dann hat man kurz den Eindruck, die anderen Dinge haben sich quasi verflüchtigt in der Zwischenzeit. Und das ist ja leider nicht so, sondern vielmehr merken wir ja, dass alle Dinge miteinander verbunden sind. Also die Klimakatastrophe, die Erderwärmung, die fossilen Energien, die Abhängigkeit von Russland, vom Iran, von anderen. Also das ist ja alles miteinander verwoben. Das macht es ja noch viel komplexer und noch viel schwieriger. Und das ist tatsächlich, wenn ich jetzt so zurückdenke an die ersten Fridays for Future-Demos, wo man wirklich das Gefühl hatte, das ist so ein Aufbruch und da wird ein Bewusstsein geschaffen, ja nicht nur bei den jungen Leuten, sondern auch bei deren Eltern und Lehrern und so weiter. Das kommt einem ja vor, als wäre es 100 Jahre her. Dabei ist das ja noch gar nicht lange her. Und jetzt gerade stehen aber eben ganz andere Konflikte im Mittelpunkt. Und man hat auch das Gefühl, dass diese heißen Sommer, die damals ja einen ziemlichen Push gegeben haben, natürlich für das Bewusstsein, für diese Krise und für diese Gefahr, dass das jetzt gerade mit den Überschwemmungen nicht den gleichen Level erreicht. Ja, also das geht unter, würde ich fast sagen, obwohl das ein blödes Wortspiel ist.
Ja, und obwohl genau diese Überschwemmungen ja ganz nachweisbar eben auch mit der Klimakrise zusammenhängen. Ja. Jetzt hat aber auch, jetzt wenn ich jetzt Fridays for Future rausgreife, auch die Bewegung so ein bisschen auch selber sich innerlich zerstritten. Also ich erinnere an Greta Thunberg, die mit umstrittenen Aussagen zum Nahostkonflikt aufgefallen ist. Ich erinnere auch daran, dass es jetzt wirklich auch ein Jahr her ist, dass der deutsche Ableger von Fridays for Future zuletzt an diesem internationalen Klimastreik teilgenommen hat. Eben genau, weil es eben diese Streits innerhalb der Bewegung gab. Also hängt es ja dann offenbar doch nicht nur an diesen äußeren Umständen, sondern schon auch an den sozialen Bewegungen selbst, die in sich irgendwie gerade noch mal suchen, was ist denn eigentlich unsere gute Protestform? Was ist auch unsere gute Form, um als eine geeinte Gruppe mit einem geeinten Ziel auch aufzutreten?
Klar, und es ist natürlich auch eine riesige Herausforderung. Also das ist auch ein Spezifikum natürlich von sozialen Bewegungen, dass die natürlich auch ihren Weg erst suchen müssen. Die haben jetzt quasi ein gemeinsames Thema und gleichzeitig gerade bei einer globalen Bewegung gibt es natürlich ganz unterschiedliche Kontexte und bei der Klimabewegung, wenn es natürlich auch Gruppierungen gibt, die aus dem globalen Süden kommen, dann haben die andere Themen, die schauen auf Konflikte anders als vielleicht wir in Mitteleuropa, in Deutschland nochmal speziell im Hinblick auf Nahost. Aber das ist natürlich was man schon irgendwie ein bisschen aussortieren muss, aber das kostet auch Zeit und Energie, die dann für andere Dinge nicht da ist. Und das sehen wir offenbar auch natürlich gerade ein Stück weit. Gleichzeitig finde ich es auch schwierig, wenn wir jetzt quasi dieser Bewegung von jungen Menschen die Verantwortung hinschieben, dass sie dafür sorgen müssen, dass uns das gefälligst im Bewusstsein bleibt. Also da hatte ich ehrlich gesagt gehofft, aber das war vielleicht naiv von mir, dass wir da schon einen kleinen Schritt weiter sind. Aber wenn wir jetzt sehen, wie im Hinblick auf die Grünen verfahren wird, also von der CDU, die als das ultimativ Böse quasi gebrandmarkt werden, mit dem man unter keinen Umständen koalieren kann, dann bin ich echt ein bisschen verzweifelt, weil das hat was von Wirklichkeitsverweigerung, habe ich das Gefühl.
Muss man aber andererseits nicht auch festhalten, dass eben momentan die Menschen durch andere Themen politisch mehr angesprochen werden, dass das die mehr beschäftigt? Also dass eben gerade konservative Stimmen, wir haben gerade die Union angesprochen, eben lauter sind, mehr Zuspruch erhalten und dann eben auch das Recht haben, den Diskurs mehr zu bestimmen.
Ja klar, natürlich. Die Union hat erkannt, dass die Menschen, dass da anderweitig der Schuh drückt. Die Frage ist halt immer, inwieweit müssen gerade große Volksparteien einfach der gerade dem, wie soll ich sagen, dem brennendsten Thema, das gerade durchs Dorf getrieben wird, nachrennen und inwieweit ist es nicht auch eine Verantwortung von Parteien? Und das sehe ich momentan halt wirklich tatsächlich nur die Grünen, die das quasi sich anschauen, was brennt besonders und wo muss man sich drum kümmern. Ich will jetzt nicht sagen, dass Themen wie Migration keine brennenden Themen sind, nur sich quasi immer nur da drauf zu setzen, was gerade in den Umfragen besonders brisant ist und das dann aufs Tablett zu heben, finde ich echt schwierig. Und da waren wir, habe ich das Gefühl, in der Bundesrepublik auch schon mal weiter. Ich finde, Politik hat die Verantwortung zu sehen und zwar auch durchaus im Hinblick auf die nähere Zukunft zu sehen, was sind die großen Themen, die uns bewegen müssen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und die muss ich dann bespielen und kommunizieren und ausdiskutieren mit den Leuten und nicht quasi nur das, was gerade eh schon brennt, nochmal befeuern. Das finde ich echt gefährlich und das finde ich eine wirklich gefährliche Strategie. Vor allen Dingen, wo links und rechts uns ja Bewegungen und Parteien aus dem Boden schießen, mit denen wir, wo wir auch immer wieder betonen, mit denen machen wir aber auch nichts. Ja, dann am Ende, was bleibt uns denn dann? Ja, also wir müssen ja weiter Politik machen, wir müssen ja weiter handlungsfähig bleiben.
Die Historikerin und Autorin Heike Specht ist mein Gast hier heute im Deutschlandfunk Kultur und wir schauen auf das, was heute wichtig ist. Im Libanon gab es ja die beiden Explosionswellen von Pagern und Funkgeräten. Der Chef der Terrormiliz Hisbollah, Hassan Nasrallah, hat Vergeltung angekündigt. Israel habe rote Linien überschritten, hat er gesagt. Und Israel hat sich ja jetzt noch nicht zu den Anschlägen bekannt, aber es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der israelische Geheimdienst Mossad dahinter steckt. Und Israel droht währenddessen jetzt mit einer neuen Phase des Kriegs im Grenzgebiet zum Libanon. Und Frau Specht, ich nehme international ein bisschen so eine Zögerlichkeit wahr, wie auf diese Gemengelage reagiert werden soll. Jetzt ist für heute Abend vom UN-Sicherheitsrat eine Dringlichkeitssitzung geplant. Was erwarten Sie denn für Reaktionen oder was sehen Sie für Reaktionen, die Sie als angemessen wahrnehmen würden auf das, was da gerade passiert?
Ja, ich glaube, es war also die Reaktionen, die ich so wahrgenommen habe, schwankten so zwischen Erstaunen und schon auch ein bisschen, also Bewunderung ist jetzt der falsche Begriff, aber für diesen Coup, den Israel, also offenbar Israel, gelungen ist, so zielgenau quasi diese Kämpfer der Hisbollah in den Blick zu nehmen und zu verletzen. Und gleichzeitig die große Diskussion, ist das völkerrechtlich legitim, darf man sowas, ist das nicht auch eine Art von Terror quasi? Also das schwankt sehr stark, finde ich. Und ich musste jetzt gerade schmunzeln, als Sie sagten, Nasrallah sagte, das sei eine rote Linie. Ich meine, rote Linie, ja. Also wir seit dem 7. Oktober sind Tausende und Abertausende Raketen jeden Tag, fliegen Raketen auf den Norden von Israel aus dem Südlibanon. Da werden Zivilisten getroffen, Zehntausende von Israelis sind umgesiedelt worden, weil man da einfach nicht mehr wohnen kann. Und Israel, wenn es den Iron Dome nicht hätte, wäre platt. Also das muss man einfach mal so sagen. Und da ist dann die Frage, was eskaliert und wo ist die rote Linie, finde ich. Das finde ich schon fast putzig, muss ich sagen, als Äußerung von Nasrallah. Es ist natürlich psychologische Kriegführung, was Israel da macht. Die zeigen der Hisbollah, wir können euch erreichen. Wir wissen, wer quasi so einen Pager bekommt. Wir sind in der Lage, diese Dinger zu manipulieren, liefern zu lassen. Und wir sind auch in der Lage, wenn euer oberster Chef spricht, mit unserer israelischen Luftwaffe über Beirut zu fliegen. Das ist ja eine Machtdemonstration. Und jetzt ist aber natürlich genau, wie Sie sagen, die nächste Frage, was folgt jetzt? Ist das quasi das Präludium zu einem größer angelegten Angriff, der ja in der Luft liegt seit Monaten? Oder ist das vor allen Dingen eine Machtdemonstration? Das ist die große Frage, ja.
Ja, die Luftangriffe von Israel jetzt auch auf die Raketenabschussrampen der Hisbollah haben Sie ja gerade schon kurz angedeutet. Sie haben jetzt gerade vom Norden Israels gesprochen, wo Raketen eben fallen, wo Zivilisten flüchten müssen. Gleichzeitig haben wir noch gar nicht Gaza in den Blick genommen, ne? Wo auch
natürlich
sozusagen geht ja im Moment auch viel um diese Präzisionsfrage. Sie haben es angesprochen, wo darf man dann wie zielgenau Menschen umlegen, so klar muss man es sagen. Ja. Das ist in Gaza dann doch ein bisschen anders, was die Präzision angeht. Ne? Also das völlig sind natürlich anders. Alles Fragen, die da jetzt umherschwören.
Völlig anders und tatsächlich, also es sind so viele Punkte. Das eine ist, dass sowohl die Menschen im Libanon als auch die Menschen in Israel als auch die Menschen in Gaza das große Unglück haben, dass sie da Leute an der Spitze haben, ohne dass ich jetzt Nasrallah Netanyahu und die Sinwar auf die eine Stufe stellen möchte tatsächlich, aber dieses große Unglück haben, dass sie Menschen an der Spitze haben, die davon leben, politisch davon leben, dass diese Konflikte weitergehen. Und das ist ein Riesenproblem. Netanyahu weiß, sobald da eine einigermaßen friedlichere Situation herrscht, Frieden ist ja übertrieben, aber Waffenstillstand wenigstens, dann wird er zur Verantwortung gezogen und dann ist er weg und dann steht er vor Gericht und geht vielleicht in den Knast. Nasrallah weiß, dass er mit allen Mitteln an der Macht bleiben muss, sonst ist er tot. Und das Gleiche gilt für Sinwar. Mhm. Das ist natürlich eine ganz, ganz schreckliche Situation und die Hunderttausenden von Israelis, die jeden Schabbatabend in Tel Aviv und in vielen anderen Städten in Israel auf die Straße gehen und demonstrieren. Es bricht mir wirklich das Herz, das zu sehen, genauso die Menschen in Gaza und die Menschen im Libanon, die, das muss man ja dazu sagen, die gehijackt wurden von dieser Miliz, die vom Iran gepusht wird. Das ist ja ein Stellvertreterkrieg seit Jahrzehnten und das Land Libanon liegt am Boden. Ja, also es ist so, ich habe mit meinem Mann darüber diskutiert, als wir von diesen Pager-Story gehört haben und ich habe gesagt, wenn man im Nahen Osten all dieses Brain, all diese Finesse, all diese Kreativität, die man momentan benutzt, um sich gegenseitig zu töten, benutzen würde quasi, um was Fruchtbares draus zu machen, was wäre das für eine wunderbare Region dort? Also das muss man sich ja vorstellen, dieser Coup, der da gelandet wurde, wie viel Geld und Manpower und Kreativität da reinging, um das aufzuziehen, das ging ja über Jahre. Das ist enorm und das bricht einem eigentlich das Herz, weil die Menschen dort hätten Besseres verdient.
Wenn ich mir durchlese, was der Französin Gisèle Pélicot über Jahre mutmaßlich passiert ist, dann läuft es mir wirklich kalt den Rücken runter. Über Jahre soll diese Frau von ihrem Ex-Mann unter Drogen gesetzt worden sein, von ihm und mindestens 50 anderen Männern regelmäßig vergewaltigt worden sein, während sie bewusstlos war. Es läuft jetzt gerade die zweite Prozesswoche in Avignon. Gisèle Pélicot ist selber schon über 70 und hat entschieden, dass dieser Prozess öffentlich stattfindet. Soll. Sie tritt ganz bewusst vor Gericht auf, äußert sich, gibt Statements ab und muss gleichzeitig mit anhören, wie die Verteidiger ihrer mutmaßlichen Vergewaltiger auch noch versuchen, sie zu diskreditieren und sie zum Beispiel fragen, ob sie nicht doch eine nicht eingestandene exhibitionistische Neigung habe. Mein Gast ist die Historikerin und Autorin Heike Specht. Frau Specht, Sie wollten gern über Gisèle Pélicot und diesen Prozess sprechen, weil Sie dieser Fall eben so bewegt. Warum?
Weil ich die Gisèle Pélicot wirklich, also es ist für mich wirklich eine Heldin. Also das Wort wird etwas inflationär benutzt in letzter Zeit, aber für mich ist das wirklich eine Heldin, weil sie ja ganz bewusst sagt, sie will diesen Prozess öffentlich führen. Sie zeigt ihr Gesicht, sie nimmt öffentlich Stellung. Und man muss sich ja bewusst machen, was dieser Frau passiert ist. Die ist von ihrem Mann missbraucht worden, vergewaltigt worden, zur Verfügung gestellt worden für andere Männer und sie hat das ja nicht gewusst. Also das ist ja, sie war betäubt, sie hat das nicht gewusst über Jahre und das ist nur aufgeflogen, weil ihr Mann gleichzeitig im Supermarkt anderen Frauen unter den Rock fotografiert hat und das ist wie in Deutschland auch seit ein paar Jahren in Frankreich strafbar. Und daraufhin hat die Polizei ihn quasi unter die Lupe genommen und hat diese Aufnahmen gefunden, wo quasi seine Frau missbraucht wird vor laufender Kamera. Und also diesen Schock dieser Frau muss man sich ja mal vorstellen, dass sie mit einem Mann zusammenlebt, der sowas gemacht hat über Jahre. Und dass sie dann aber sagt, das hat mich sehr beeindruckt, das Zitat, die Scham soll die Seite wechseln. Nicht sie muss sich schämen, sondern die Männer müssen sich schämen. Und wir haben einfach diese 5000 Jahre Patriarchat auf dem Buckel, wo Frauen geschämt wurden dafür, dass sie, dass ihnen Schlimmstes angetan wurde. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich fand, das, da muss man drüber sprechen und die Frau kann man nicht genug, wirklich ihr danken, dass sie das, dass sie uns da ein Bewusstsein dafür schafft.
Ich finde auch gerade diesen Punkt, Sie haben es selber gesagt, sie zeigt ihr Gesicht. Das ist ja wirklich auch ein Prozess, der weltweit jetzt inzwischen immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und das, das Los, das sie damit wählt, ist natürlich auch eins, das wirklich auch auf immer ihr Gesicht mit diesem Fall verknüpft sein wird. Ne? Also sie kann danach nirgends mehr hingehen, ohne dass die Leute sagen, ah, das ist diese Gisèle Pélicaud von diesem Fall. Ich habe die im Fernsehen gesehen. Und das, finde ich, macht nochmal deutlich, wie genau sich Frauen überlegen müssen, wenn, also ob sie Anklage erheben einerseits, weil es oft auch immer noch so ist, dass ihnen sehr lange nicht geglaubt wird oder dass eben es sehr, sehr, sehr schwer ist, Dinge nachzuweisen. In dem Fall ist das jetzt anders. Aber dass einfach dieser Fall auf ewig mit ihr verbunden sein wird und sie das wirklich auf sich nimmt, auch das in Kauf zu nehmen.
Ich meine, da spielt vielleicht ihr Alter auch eine Rolle, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich gedacht hat, jetzt bin ich, weiß ich nicht, 70, über 70,
72, ja.
72, das ist jetzt noch so für die letzten zwei Jahrzehnte oder wie auch immer, das ist meine Aufgabe, jetzt ist damit verbunden zu sein. Vielleicht, wenn du 35 bist, machst du das nicht. Aber diese Umkehr quasi, auch aus dieser Opferrolle rauszugehen und zu sagen, ich bin hier die Starke, auch wenn man sich ihre Aussagen ansieht, ja, wie sie über die Männer spricht, wie sie über ihren Mann spricht, das ist, also das hat eine Stärke, die mich so beeindruckt. Und ich habe dann auch kurz gedacht, ich habe mich ja in meinem Buch Die Ersten ihrer Art relativ ausführlich mit diesem damit auseinandergesetzt, dass 1997 erst die Vergewaltigung in der Ehe in Straftatbestand wurde. Das spielt da ja mit rein. Also noch vor ein paar Jahrzehnten hätte man gesagt, ja wieso, der Mann kann doch mit seiner Frau machen, was er will. Mhm. Der heiratet die und dann hat der quasi, dann kann der sich doch nehmen, was ihm zusteht. Das steckt uns ja in den Knochen. Dieses Anspruchdenken, diese Verfügbarkeit des weiblichen Körpers für den eigenen Ehemann und wenn er der Meinung ist, auch für die anderen, das ist was aufgebrochen wird und was so stark ist, dass das aufgebrochen wird von dieser reifen Frau, das finde ich wirklich umwerfend.
Und Sie haben jetzt gerade einerseits diesen Shift angesprochen, dass Vergewaltigung in der Ehe eben nicht mehr strafbar ist. Und Sie haben vorhin auch schon angedeutet, dass dieser Mann erwischt wurde, weil er Frauen im Supermarkt unter den Rock fotografiert wurde und dass eben auch das ja noch nicht so super lang unter Strafe steht. Das zeigt ja auch, wie wichtig es ist, wirklich auch Gesetze zu machen, die Frauen überhaupt ermöglichen, vor Gericht auszusprechen, was da passiert und wirklich auch eine Strafbarkeit daran zu knüpfen. Ne? Weil hätte es dieses Gesetz gar nicht gegeben, was es verbietet, Frauen unter den Rock zu fotografieren, also dieses sogenannte Upskirting, dann wäre ja einfach dieser riesige Fall, der da dahinter gelagert ist, gar nicht rausgekommen.
Ganz genau. Ganz genau. Und genauso ist es mit der Vergewaltigung in der Ehe. Also ich habe mir damals wirklich die Bundestagsprotokolle der Diskussion, das hat ja damals vor allem Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger vorangetrieben, mit einem interfraktionellen Frauenbündnis, sehr beeindruckend. Und dann gab es natürlich immer das Argument, ja, aber das wird doch eh keine Ehefrau anzeigen und das bleibt doch dann sowieso in deren Schlafzimmer und so weiter. Aber es geht auch darum, dass man ein Bewusstsein schafft. Dieser Paragraph ist jetzt da, es ist eine Straftat. Und das alleine, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, aber wieso, das ist doch ihr Ehemann, der hat doch ein Recht quasi auf sie und auf Sex in der Ehe, das gehört doch dazu. Dafür ist das wichtig und deswegen braucht es diese Gesetze. Und da dürfen wir uns nicht beirren lassen, wenn dann Leute kommen und sagen, ja, aber das ist doch Upskirting. Ich weiß genau, als das diskutiert wurde, das wurde wieder mal so hingestellt, wie wenn das halt so eine Lappalie wäre und die Frauen stellen sich halt ein bisschen an.
Sind halt auch selber schuld, wenn sie zu kurz
sind. Genau, wenn sie halt einen kurzen Rock tragen, sind so, auch, dann wollen sie es doch eigentlich auch. Das ist genau diese Rhetorik. Und wie Sie sagen, ohne diesen Straftatbestand für Upskirting hätte es diesen Fall, hätten wir davon nichts gewusst. Und diese Frau wäre die nächsten 10, 15 Jahre weiter missbraucht worden.
Würden Sie denn sagen, Sie haben Ihr Buch Die Ersten ihrer Art gerade angesprochen, ist Gisèle Pélicaud eine Erste ihrer Art?
Absolut eine Erste ihrer Art und als solche auch wirklich eine Heldin, die mir bei all den schlechten Nachrichten, mit denen wir uns umschlagen müssen, auch Hoffnung macht.
Und da können wir zum Abschluss auch noch mal kurz hören, was Gisèle Pélicaud eigentlich als erste ihrer Art dazu sagt.
Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien.
Ich möchte allen danken, die mir ihre Unterstützung zusichern und die sich für mich in ganz Frankreich versammelt haben. Das berührt mich, gibt mir Auftrieb und stellt mich in die Verantwortung. Dank euch habe ich die Kraft, diesen Kampf bis zum Ende zu führen. Ich widme diesen Kampf allen Frauen und Männern in der Welt, die Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Allen Opfern sage ich, schaut euch um, ihr seid nicht allein.
Regardez autour de vous, vous n'êtes pas seul.
Wie reagieren Sie darauf, Heike Specht, auf diese Aussage?
Ja, das ist genau, das berührt mich sehr, dass sie das sagt. Und ich glaube, dass tatsächlich Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben, die Dinge erlitten haben, da unendlich viel Kraft rausschöpfen können. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder so mutig sein muss wie Gisèle Pelicot. Das kann sicher nicht jede und nicht jeder. Aber es ist so wichtig, dass man solche Ersten hat. Und das kostet diese Frauen und Männer, gibt ja auch erste Männer, unendlich viel Kraft. Das ist das, was ich bei dem Buch immer wieder gemerkt habe. Diese Erste zu sein, diesen Pfad einzuschlagen, das ist ein unendlicher Kraftakt. Und dass Gisèle Pelicot, die das erlitten hat und diesen Schock hatte, das auf sich nimmt, ist wirklich gar nicht hoch genug zu veranschlagen.
Seit kurzem sind die sozialen Medien voll von Fotos aus London. Bronzestatuen sind da drauf von wichtigen Männern aus Großbritanniens Geschichte und auch darüber hinaus tragen lebensgroße Babypuppen in bunten Tragetüchern vorm Bauch. Manchmal ist ein Baby, manchmal sind es zwei Babys. Das ist eine Aktion der Kampagnengruppe mit dem Namen Dead Shift. Und diese Gruppe fordert die britische Regierung mit der Aktion damit dazu auf, die Auszeit auch für Väter nach der Geburt eines Kindes im Vereinigten Königreich zu verbessern. Die Regelungen in Großbritannien gelten in Europa da als die am wenigsten großzügigen für Väter. Väter können da 2 gesetzliche Urlaubswochen nehmen, die dann mit 184 Pfund 3 pro Woche vergütet werden. Und damit ist das Vereinigte Königreich tatsächlich Schlusslicht, was diese Rahmenbedingungen für den sogenannten Vaterschaftsurlaub angeht. Und es gibt Umfragen, die zeigen, dass viele Familien sich das auch schlicht einfach nicht leisten können und der Vater dann eben doch einfach durcharbeitet. Heike Specht ist mein Gast. Sie ist Historikerin und Autorin, befasst sich viel, wir hatten es schon davon, mit dem weiblichen Blick auf die Geschichte. Wie finden Sie diese Aktion?
Ich fand das sehr positiv. Ich habe die erste Statue gesehen, habe überhaupt nicht gewusst, um was es geht. Und ich bin ja ein großer Fan von Blickrichtungen ändern, Blickwinkel ändern, Sehgewohnheiten ändern, Hörgewohnheiten ändern. Und das ist ja genau das, was diese Aktionsgruppe macht. Und das finde ich ziemlich gut und ziemlich beeindruckend. Und natürlich, also inhaltlich bin ich da voll dabei. Das ist ja in allen europäischen Ländern, also darüber hinaus natürlich sowieso Thema, hier in der Schweiz bei uns auch, dass immer noch viel zu wenig Möglichkeiten gibt, quasi für Väter, sich gerade in dieser ganz frühen Familienzeit einzubringen. Und tatsächlich, wenn das für manche dann auch eine finanzielle Abwägung ist, dann muss da eben staatlicherseits was passieren, damit das eben allen auch ermöglicht wird. Und das ist ein bisschen so wie bei den Frauen auch. Ich habe das Gefühl, es wird manchmal dann eben sehr aufs Individuelle, nach dem Motto, der einzelne Mann muss das Problem für sich lösen. Und es gibt aber Dinge, die kann man halt individuell nicht lösen. Da muss der politische Wille da sein, das zu ändern. Und um das zu erreichen, finde ich das eine ziemlich gute Aktion.
Bin auch hängen geblieben an dem Wort Vaterschaftsurlaub, was da in dem Zusammenhang immer genannt wird. Also ich selber bin auch noch mit dem Wort Erziehungsurlaub aufgewachsen, ist mir dann eingefallen. Ich habe auch tatsächlich als Letzte mit einem Bekannten gesprochen, der wirklich der Meinung war, dass seine Frau sich mit dem der Betreuung des gemeinsamen Kindes so richtig eine entspannte, tolle Zeit mit Latte Macchiato machen kann. Und da musste ich ein bisschen lachen, weil so dieses Urlaubsgefühl immer noch oder dieses Urlaubsnarrativ tatsächlich immer noch auch total tief drin ist.
Gab es nicht auch neulich irgendwie mit im Zusammenhang mit Christian Lindner so eine Geschichte, wo er dann sagte, naja, vielleicht wenn er dann irgendwann darf dann seine Frau eher quasi noch mehr Karriere machen und er würde dann vielleicht daheim bleiben und sich um Kinder kümmern und dann hätte er auch noch Zeit, irgendwie, jetzt weiß ich nicht, einen Angelschein zu machen oder reiten zu gehen oder so irgendwas. Oder sowas. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Aber wo ich mir auch gedacht habe, du hast keinen blassen Schimmer, was dich erwartet. Also jeder, der mal die ersten Wochen und Monate mit so einem Baby-Säugling daheim war, weiß, dass das wirklich nicht viel mit Urlaub zu tun hat. Wobei natürlich das, was für Frauen ja dann oft noch besonders herausfordernd ist, eben die Umstellung des Körpers und Stillen und diese ganzen Sachen, das haben ja Männer dann sowieso nicht. Aber also das hat mit Urlaub wirklich tatsächlich wenig zu tun.
Was mich bei der Aktion auch echt beschäftigt hat, war, dass diese Bilder von diesen, klar, das sind so Bronzestatuen, ne, dass die trotzdem immer noch wirklich ungewöhnlich wirken. Also einer der Mitgründer dieser Aktionsgruppe hat auch gesagt, ja, wir wollten einen positiv provozierenden Anblick bieten. Und eigentlich finde ich es verrückt, dass im Jahr 2024 es immer noch als ungewöhnlich wirkt, wenn man eben einen Mann mit Baby vorm Bauch sieht. Mhm.
Ja, ich kann mich auch erinnern, dass das, also mein Mann hat das total gern gemacht, unsere Tochter im Tuch oder dann später in der Manduka zu tragen und dass wir also gerade von älteren Damen, hat er bewundernde Blicke immer bekommen und wie toll, und sie hätten ihm am liebsten einen Orden verliehen, glaube ich, dafür, dass er die Tochter durch die Gegend trägt. Das ist immer noch so und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass es mich manchmal selber auch, wir wohnen hier direkt neben einer Kita und einem Kindergarten und wenn da so die Zürcher Finanztypen mit ihren dunkelblauen Anzügen und dann aber einem Baby durch die Gegend kommen morgens und die zur Kita oder zum Kindergarten bringen, das ist für mich schon auch immer noch, es ist einfach ein immer noch ungewohnter Anblick, aber ich finde es wichtig, dass wir da eben so nach und nach unsere Sehgewohnheiten geändert bekommen. Und das wird, irgendwann wird sich's durchsetzen, dass es uns eben nicht mehr komisch vorkommt. Aber Sie haben völlig recht. Ich finde auch, natürlich zum Teil auch, weil diese Statuen ja sehr alt aussehen. Also das sind ja zum Teil Statuen aus den 50ern oder so, Männer, die eben deutlich nicht in der Jetztzeit sind. Da kommt einem das natürlich noch ein bisschen merkwürdiger vor, glaube ich.
Heike Specht, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ist auch mal gut jetzt nach der Corona-Pandemie. So könnte man übersetzen, was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vorgeschlagen hat. Nach seinem Willen sollen in Bayern nämlich alle noch laufenden Corona-Bußgeldverfahren eingestellt werden. Also da gibt es ja immer noch Verfahren, wenn Menschen zum Beispiel mit zu vielen Menschen öffentlich unterwegs waren oder eben Dinge getan haben, die gegen die damaligen Regeln verstoßen haben. Und er meinte, also die Meinung von Markus Söder ist, es gibt da noch Verfahren aus dieser alten Zeit, wo die großen Beschwerden mit Corona waren. Und diese Bußgeldverfahren, die offenen Verfahren, die sollen jetzt eingestellt und beendet werden. Ein Schlussstrich, auch einen juristischen Schlussstrich nach dieser Corona-Pandemie. Finden Sie das richtig, Heike Specht?
Der Söder zieht mal wieder einen echten Söder. Das ist so unglaublich, finde ich. Das ist so ein populistischer Move. Also inhaltlich kann man das, finde ich, besprechen, wie sinnvoll das ist. Aber dass gerade Markus Söder, der ja also sich gerühmt hat, immer Team vor sich zu sein und also wirklich der bayerische Sheriff war, der Leute auf der Parkbank fürs Bücherlesen einkassieren hat lassen, jetzt diesen Vorschlag macht, das ist auch wieder, also das kann man sich nicht ausdenken, finde ich. Es überrascht mich nicht, dass es jetzt gerade er gemerkt hat, okay, da her weht der Wind, da muss ich jetzt gerade draufsetzen.
Obwohl er tatsächlich ja von Rechtsfrieden spricht und eben sagt, ja, ich sehe das als Signal an alle, die mit dieser Zeit noch sehr gehadert haben. Und er möchte eben als Staat da ein Signal setzen, dass man an der Stelle mal den Frieden machen muss, so sagt er es. Mhm.
Also wie gesagt, inhaltlich, ich glaube, man muss jetzt da keine Behörden mehr damit belasten, dass jetzt irgendwer an Weihnachten 2022 die Oma noch dazugeladen hat, die eigentlich die siebte Person war oder die fünfte, was weiß ich. Das finde ich okay. Für mich wäre viel wichtiger, dass man das Vorgehen damals, und darauf kommt es ihm ja jetzt an, dass man nicht mehr darüber bespricht, was war denn damals alles eigentlich, war das richtig, hat man da nicht bestimmte Grenzen überschritten, hat man die richtigen Akzente gesetzt. Ich meine, ich erinnere gerne daran, dass Markus Söder ja dann im Alleingang quasi mit Russland einen Deal machen wollte mit Impfstoff, gell? Ne? Da wir befinden uns im Jahr 2020. 22 war das, glaube ich, oder 21, da war die Krim auch schon besetzt. Darüber könnten wir sprechen, über die ganze Maskengeschichte vor Ort in Bayern. Also darunter bin ich nicht bereit, einen Schlussstrich zu ziehen. Diese Bußgelder von mir aus.
Dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle, Heike Specht, für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr, sehr gern.